Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich glaube doch eher an den Osterhasen als daran, dass Jesus auferstanden ist. Mit dieser provokanten Behauptung wurde Peter Hane mal in einer Talkshow konfrontiert. Ich war ja sehr neugierig, wer das denn gesagt hat. Peter Hane verrät es nicht. Nachher am Ausgang werden Sie diese kleine Schrift bekommen. Das ist die Frage, auf die Peter Hane darin eingeht. Die Antwort von ihm, die können Sie darin lesen. Aber wir sind ja nicht bequem. Wir machen uns jetzt erstmal einen eigenen Kopf und versuchen, das mit der Auferstehung irgendwie zu durchschauen. Denn das ist ja schon eine spannende Frage. Auferstehung, wer blickt da durch? Das soll die Frage sein, um die es heute Morgen geht. Und wir suchen eine Antwort, da wo man am ehesten eine Antwort finden kann auf diese Frage, wo Wissenschaft und Forschung ja auch sich schon viele Köpfe zerbrochen haben. Wir werden diese Antwort suchen in der Bibel. Der Provokateur in der Talkshow stellt den Osterhasen und die Auferstehung Jesu auf eine Stufe. Beides hält er für erfunden. Denn beides ist ja nicht mit unseren Erfahrungen zu beweisen. Da hat er gar nicht Unrecht. Denn keiner kann einen echten Osterhasen aus dem Hut zaubern und keiner kann die Auferstehung auf einem Prüfstand oder in einem Labor demonstrieren. Aber bei dieser Ähnlichkeit dürfen wir nicht übersehen, was Osterhase und Auferstehung unterscheidet. Für die Auferstehung Jesu gibt es ernstzunehmende Zeugen. Wenige Jahre nach diesem Ereignis wurden die Berichte darüber aufgeschrieben. Es sind vertrauenswürdige Menschen, die das getan haben und über die wir auch eine ganze Menge wissen, obwohl das mit der Auferstehung ja schon so lange her ist. 4 Evangelien berichten darüber. Und der Apostel Paulus kannte Menschen, die dem auferstandenen Jesus Christus persönlich nach seiner Kreuzigung begegnet waren. 500 dieser Zeugen gab es zur Zeit des Paulus noch. Diese Christen waren bereit, für ihre Überzeugung sogar zu sterben. Sie haben diese Wahrheit mit allem verteidigt, was ihnen zur Verfügung stand. Ja, sie hielten auch dann daran fest, wenn es auf Leben und Tod ging. Die Wahrheit über die Auferstehung war ihnen so wichtig, dass sie mit ihrem Leben dafür eingestanden haben. Und ich habe bisher noch niemanden getroffen, der mit solcher Ernsthaftigkeit an den Osterhasen geglaubt hat, dass er gesagt hat, bring mich um, aber ich bleibe bei meinem Glauben an den Osterhasen. Das ist etwas, was allein dem auferstandenen Jesus Christus entgegengebracht wurde. Diese große Entschlossenheit und dieses große Vertrauen darauf, dass das wahr ist, was sich dort in Jerusalem ereignet hat. Für mich steht es damit zumindest 1:0 für die Auferstehung. Liebe Gemeinde, nun möchte ich Ihnen den Bericht über diesen Auferstehungsmorgen, so wie er uns im Johannesevangelium ist, diesen Bericht möchte ich mit Ihnen anschauen. Und wir haben ja diesen ersten Teil davon als Schriftlesung gehört. Und diesen Teil möchte ich mit eigenen Worten noch einmal wiedergeben, bevor wir dann im zweiten Teil auf den Predigttext kommen, der die Fortsetzung der Schriftlesung sein wird. Maria Magdalena, das ist eine wichtige Frau. Sie ist die treibende Kraft an diesem ersten Ostermorgen. Sie geht ganz früh zum Grab. Sie sieht, der Stein ist weg. Sie geht zurück und holt Petrus und einen weiteren Jünger. Dieser andere Jünger, es wird vermutet, dass es Johannes ist, der das Evangelium geschrieben hat. Und sie klagt den beiden ihr Leid, dass sie den Herrn weggenommen haben, wer auch immer die sie sind. Das bleibt offen. Etwas putzig wird uns berichtet, dass Petrus und der andere Jünger einen Wettlauf zum Grab veranstalten. Ich sag mal, der Johannes gewinnt, bleibt aber vor dem Grab stehen, wartet, bis Petrus anscheinend der vom Rang und Würde höhere angekommen ist und er dann den ersten Schritt ins Grab gehen darf, damit so das Vorrecht des Petrus auch gewahrt bleibt, damit das alles so seine hierarchische Ordnung hat. Schon an Ostern ging es auch um Hierarchien zwischen den Jüngern, dass Petrus zuerst ins Grab hineingehen darf. Und beide überzeugen sich davon, das Grab ist leer, nur die Leichentücher, die liegen noch da. Und die Anordnung dieser Leichentücher wird detektivisch genau beschrieben, wo das eine liegt, wo das andere liegt, wie sie gefaltet sind. Also da haben irgendwie so Detektive auch Freude dran, wenn sie einen Tatort so beschrieben bekommen, wie hier in diesem Bericht über den Ostermorgen. Doch die beiden Jünger verstehen noch nichts. Sie gehen erstmal wieder nach Hause. So sind vielleicht Männer, muss man sagen, denn Maria Magdalena ist ganz anders. Sie bleibt am Grab zurück. Sie kann sich nicht trennen. Sie lässt nicht so leicht locker wie die Jünger. Und sie hat nur einen Gedanken im Kopf. Irgendwo muss er doch sein, ihr geliebter Herr. Diese Frage stellt sie an diesem Morgen jedem Menschen, der ihr über den Weg läuft. Sie hat, glaube ich, gar keine andere Frage als diese. Wo ist der Herr? Wo haben Sie ihn hingelegt? Und es ist beeindruckend, wie gerade am Ende des Lebensweges von Jesu die Frauen so eine ganz große Bedeutung bekommen. Schon unterm Kreuz, da waren es 4 Frauen, die mit Jesus das durchgestanden haben. Und auch am Ostermorgen sind wieder eine Frau, oder in anderen Berichten sind es gleich mehrere Frauen, die zum Grab kommen, die vorne weggehen, die am Grab stehen. Und so steht Maria Magdalena allein am Grab, die Jünger sind wieder weg. Und an dieser Stelle setzt unser Predigtext ein, Johannes Evangelium Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hat. Soweit dieser Bericht aus dem Johannesevangelium. Liebe Gemeinde, diese Berichte der Auferstehung werden unter Auslegern viel diskutiert. Immer steckt die Frage dahinter, kann es so gewesen sein oder nicht? Haben sich die Christen das hinterher alles so zurechtgelegt? Sind das alles schöne Legenden, denen wir auf den Leim gehen sollen? Generell sind die Ausleger mit großem Misstrauen an die Berichte der Evangelien herangegangen. Im Grunde stand ihr Urteil schon vorher fest. Das kann so nicht gewesen sein, weil es Auferstehung nach unseren Erfahrungen eben nicht geben kann. Die Wissenschaft hat festgestellt, Tote werden nun mal nicht wieder lebendig. Also kann das auch da in dem Fall nicht anders gewesen sein. Mit diesem Misstrauen, mit diesem Vorurteil gehen die Ausleger an die Texte heran. Bloß ist dieses Misstrauen gerechtfertigt. Die Berichte der Evangelien sind ja recht kurz nach den Ereignissen verfasst worden. 30 Jahre, vielleicht 40, vielleicht 50 Jahre waren seitdem vergangen. Da darf man noch sehr viel Originalität erwarten. Und es gab ja noch lebende Zeugen. Also man hätte noch hingehen können und sie fragen, hast du wirklich den auferstandenen Jesus gesehen? Schwör mir das, dann will ich dir das glauben. Es gab ja noch Zeugen, die wir hätten fragen können. Und so halte ich die Berichte der Evangelien für glaubwürdig. Auch gerade darum, weil die Evangelien eben nicht in jedem einzelnen Wort übereinstimmen. 4-mal wird uns das berichtet. Jeder Evangelist hat so seine eigene Note dabei, wenn er das beschreibt, was dort am Ostermorgen passiert ist. Und doch in den Grundzügen wird deutlich, das ist das ein und dasselbe Ereignis, von dem sie alle aus ihrem Blickwinkel berichten. Was wäre das öde, wenn das so aussähe wie abgeschrieben? Also die Pressestelle hat mitgeteilt und jetzt wird halt da diese Mitteilung multipliziert und weitergegeben. Nein, es waren 4 verschiedene Zeugen, die das aufgeschrieben haben und jeder hat das mit seiner Brille, mit seinem Blickwinkel getan. Und darin wird deutlich, dass eben da nichts getrickst worden ist und nach meiner Meinung zumindest nicht getrickst, sondern dass diese Berichte sehr glaubwürdig und sehr vertrauenswürdig sind, dass ich für mich zu dem Ergebnis komme, so könnte es tatsächlich gewesen sein. Dazu kommt natürlich auch, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Gott die Regeln von Natur und Technik nach seinen Vorstellungen auch mal ausnahmsweise verändern kann. Wenn er die Welt geschaffen hat, dann kann er auch in diesem Augenblick, wo Jesus auferstanden ist, mal die Regeln Regeln sein lassen und hat etwas getan, was eben nicht in den Regeln unserer Welt darstellbar und erfahrbar und wiederholbar ist. Das ist so ein einmaliges Ereignis von Gott herbeigeführt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und daher rührt auch mein Vertrauen in diese Berichte und daher auch meine Freude daran, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Bei Gott ist nichts unmöglich, was bei uns unmöglich zu sein scheint. Und so ein unmögliches Ereignis, das erlebt Maria von Magdala oder Maria Magdalena. Ja, sie erlebt es ja gar nicht direkt. Man kann ja gar nicht sagen, dass sie die Auferstehung erlebt hat. Sie sieht allein die Folgen der Auferstehung. Die stellt sie fest. Ihr Herr ist weg. Sein Leichnam ist nicht aufzufinden. Das ist das Indiz dafür, dass da irgendetwas passiert ist, was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und diese Erfahrung verwirrt sie, dass sie wirklich jedem, der über den Weg läuft, stellt sie diese Frage. Wo ist er? Wo ist die Leiche sozusagen? Wo habt ihr sie hingelegt? Wo habt ihr sie hingeschleppt? Dieser Verlust macht sie sehr traurig. Und so kann sie diese Frage, die hat sie völlig begriffen. Sie ist völlig besessen davon, eine Antwort zu bekommen, wo denn ihr Herr geblieben ist. Sie stellt diese Frage natürlich auch den Engeln, die dort im Grab auf einmal auftauchen. Die sitzen da, eine am Kopfende, eine am Fußende, wo Jesus vorher gelegen hat. Aber die helfen eigentlich auch nicht zu einem besseren Verständnis dessen, was dort geschehen ist. Ist übrigens ganz interessant, dass die Engel noch nicht da waren, als die Jünger reingeguckt haben. Erst als Maria Magdalena reinguckt, sind die Engel da, die aber überhaupt nicht zu Wort kommen, denn sobald Maria ihre Frage gestellt hat und die Engel sie angesprochen haben, kommt schon wieder eine andere Person ins Spiel, der sie dann ihre Aufmerksamkeit zuwendet und der sie dann ihre Frage stellt, die sie an diesem Morgen umtreibt, die sie gar nicht loslassen kann. Ja, dieser dritte Mann, dem schenkt Maria von Magdala ihre Aufmerksamkeit. Der spricht sie an, dem stellt sie ihre Frage, wo ist er? Sie denkt, der Gärtner hat aufgeräumt und hat die Leiche weggeschafft. Auch ein ziemlich verwegener Gedanke. Sie sagt, sag mir, wo er liegt. Also sie verdächtigt ihn sozusagen, einer von diesen Grabräubern zu sein, die da irgendwo ihr Schindluder getrieben haben. Und dann sagt sie, wenn du mir sagst, wo er liegt, dann gehe ich hin und hole ihn wieder. Also eine total eigentlich verrückte Idee, dass diese Maria morgens die Leiche durch den Garten schleppt und sie wieder ins Grab legt. Sie ist im Grunde zu allem bereit. Das wird daran deutlich. Was für eine Trauer und was für eine Liebe kann man in diesem Verhalten begegnen. Was für eine Entschlossenheit kommt in diesem Verhalten dieser Frau zum Ausdruck. Liebe Gemeinde, und dann fällt das Wort, das von einer Sekunde auf die andere die Situation verändert. Der Fremde sagt Maria. Und da gehen Maria die Augen auf. Sie schaut richtig hin. Sie erkennt, der Fremde ist ja Jesus. Er lebt. Er steht vor ihr. Er spricht mit ihr. Bei dieser Sekunde, die das Leben der Maria Magdala verändert hat, habe ich an Herbert Grönemeyer gedacht. Der hat ja zuletzt im Radio immer vom Sekundenglück gesungen. Und ich glaube, das ist genau das, was Maria Magdalena hier erlebt. Sekundenglück. In einem Satz, in einem Wort ist auf einmal alles anders. In einer Sekunde ist die Trauer weg. Der Herr ist da. Er lebt. Das hatte sie in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Und da die Freude so groß ist, will Maria Magdalena mehr. Jetzt will sie Jesus umarmen, sie will ihn zu Füßen fallen, was auch immer. Auf jeden Fall möchte sie ihm ganz nahe kommen. Da muss Jesus sie allerdings bremsen. Jesus lebt, aber er ist nicht mehr ganz Teil dieser Welt. Sein Leib trägt schon die Merkmale von Gottes Welt an sich. Und zugleich ist er doch noch als Mensch erkennbar. Er spricht noch mit der vertrauten Stimme. Also er ist irgendwie so in diesem Zwischenbereich unterwegs zwischen Gottes Welt und unserer Welt. Nicht ganz mehr unsere, aber auch noch nicht ganz in Gottes Welt. Und da muss er sich Maria erstmal vom Leibe halten, so wie er das sagt. Vieles an ihm ist noch vertraut. Zumindest in dieser Situation blockt Jesus diese Nähe ab. An anderen Stellen, wenn man in den Evangelien liest, da ist Jesus sogar mit den Jüngern. Also da ist er Fisch und Brot mit ihnen. Das ist gar kein Problem. Den Thomas fordert er auf, fass mich an, hier fühl, dass du dich überzeugen kannst, dass ich es wirklich bin, dass er die Nägelmale fühlen soll. Also es ist da verschieden an verschiedenen Stellen, wie Jesus reagiert auf diese Nähe. Maria Magdalena bekommt einen Auftrag. Sie soll die Osterbotschaft zu den Jüngern tragen. Und das tut sie auch sehr gewissenhaft. Sie geht hin und sagt, ich habe den Herrn gesehen und alles andere, was er zu ihr gesagt hat, berichtet sie den Jüngern. Und damit sind wir wieder bei der entscheidenden Frage, Osterhase oder Auferstehung, wo wollen wir lang? Können wir ihr das glauben, was sie uns sagt? Ist sie glaubwürdig, diese Maria Magdalena? Das ist die entscheidende Frage. Und ich beantworte das mal mit einer Gegenfrage. Warum eigentlich nicht? Warum sollen wir dieser Maria Magdalena eigentlich nicht glauben in dem, was uns der Evangelist Johannes über ihr Erlebnis am Grab am Ostermorgen berichtet, über das Sekundenglück, das sie dort erfährt, dass der, den sie tot geglaubt hat, plötzlich lebendig vor ihr steht und mit ihr spricht. Ja, für mich ist das ganz wunderbar und ein Grund zu großer Freude, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Denn unter der Voraussetzung, dass Gott Gott ist, und dass Jesus Christus sein eingeborener Sohn, dann macht alles Sinn, dann passt das alles zusammen. Dann kann ich eben auch mit Dingen rechnen, die in meinem Alltag nicht vorkommen. Auferstehung kommt nicht vor, aber ich weiß, es ist möglich gewesen an diesem Tag, an diesem Ort, weil Gott seinen Sohn aus den Toten herausgerufen und von den Toten auferweckt hat. Maria ist eine Zeugin davon und sie erlebt das besondere Ostersekundenglück. Und so bleibt es für mich am Ende der Untersuchung beim 1:0 für die Auferstehung. Amen.